Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Dienstag, der 1. April, 8.15 Uhr. Und das ist kein schlechter April-Scherz. So früh haben wir ganz sicher noch keine Folge aufgezeichnet. Und wenn ich Schwalbe so ganz tief in die Augen gucke, dann glaube ich, hätte er gerne noch 5 Minuten länger geschlafen, aber man muss sich seinen Aufgaben und seinen Herausforderungen ja stellen. Moin, liebe Leute. In der Hauptstadt braut sich handballerisch was zusammen, im positiven Sinne. Was haben die Füchse da in den letzten Wochen für eine Serie hingelegt? 8 Pflichtspielsiege in Folge, darunter gegen Flensburg, Westprim, Magdeburg und Kielce. Das Team von Jaron Siewert ist aktuell das Team für die großen Spiele. Tabellenführung in der HBL, in der Champions League, ganz dicht vor dem Einzug ins Viertelfinale. Und völlig klar, dass die erste Sieben das registriert und würdigt. Hut ab und Grüße an Kretsche und Co. Heute gilt unser Fokus allerdings einer Region, in der das Handballherz schlägt wie in kaum einer anderen in Deutschland, in Ostwestfalen-Lippe. Dazu gibt es von uns heute den OWL-Derby-Talk, denn in der zweiten Bundesliga steht am kommenden Samstag das Duell GWD Minden gegen den TuS N. Lübbecke auf dem Programm. Und das hat viel mit Herkunft und Tradition zu tun. Hier ist die erste Sieben, Folge 33, präsentiert von der Harting Technologiegruppe mit Ostholstein-Experte Westen und Schwaben-Insider Schwalb. Moin.
Moin. Kannst du dich schon gut ausdrücken am frühen Morgen? Nicht zu glauben.
Ja, wirklich. Aber ich bin auch extra noch eine halbe Stunde früher aufgestanden, um noch eine kleine Fahrradrunde zu machen, weil so direkt aus dem Schlafzimmer vors Mikro ist auch nicht so mein Ding.
Ja, ja, genau. Ein bisschen Vorlauf braucht man. Ja, viel los in Handball Deutschland. Der Frühling bringt ja immer wichtige, gute Spiele. Und es macht natürlich Spaß, das sich alles anzuschauen und am Wochenende. Mit dem Mühlenkreis-Derby geht es natürlich nochmal richtig zur Sache.
Du bist ja im Großraum Stuttgart groß geworden oder handballerisch sozialisiert sozusagen. Was war denn damals so das heißeste Derby?
Ja, muss ich leider gestehen, dass es das damals nicht so gab, weil Frisch auf Göppingen war outstanding und dann kam lange, lange nichts. So Mannschaften wie Balingen oder jetzt auch Stuttgart, die kamen ja erst ein bisschen später. Aber wenn du jetzt ein Schwaben-Derby nehmen würdest, wäre das schon Stuttgart gegen Göppingen. Ja, da geht es zur Sache in der Bundesliga. Aber ansonsten gab es das da nicht. Von daher haben wir immer neidvoll nach Ostwestfalen-Lippe geschaut über all die Jahre und gesehen, was da an Emotionen und Energien entstehen können bei so einem Derby, weil das ist ja schon ein bisschen das Salz in der Suppe, muss man ja klar sagen. Da gibt jeder nochmal so 3% mehr, 5%.
Oder 4.
Oder 4. Oder, da ist schon noch ein bisschen was drin.
Und ja. Später als Spieler und als Coach, was war da so das heißeste Ding, wo du dabei warst?
Also es ist natürlich jetzt nicht das Ur-Derby, aber später war es natürlich HSV gegen Kiel. Als es drum ging, ja, die Vorherrschaft in Deutschland zu erringen oder sie zu verteidigen, je nach Sichtweise. Und das war schon in Norddeutschland ein großes Ding. Da ja, hat man schon das Gefühl gehabt, alle schauen zu, alle sind interessiert. Und ich glaube, wir hätten da wirklich 40.000, 50.000 Karten verkaufen können. Also von daher, das war schon ein ganz großes Ding. Und da hat man so ein bisschen Gespür dafür gekriegt, weil da war man nicht erst 2 Tage vorher aufgeregt, sondern da warst du schon 5 Tage vorher aufgeregt und jeder hat dich angesprochen. Und so
du
ist es
auch,
natürlich jetzt auch.
Du auch aufgeregt?
Ja, immer, weißt du doch. Ja. Ich bin ja immer aufgeregt. Ja, ja, doch. Also ich habe mich immer drauf gefreut. Es kommt ja drauf an, wie man das einsortiert. Ob man da jetzt sagt, oh, um Gottes Willen, eine Riesenaufgabe. Oder sagt, das ist doch so super schön, wenn sich so viele Menschen dafür interessieren. Aber ich gebe zu, da war natürlich auch Druck drin, weil wir waren ja so eher ein bisschen der Herausforderer und für uns waren die Spiele immer sehr, sehr wichtig, dass wir da gut ausgesehen haben. Und der THW hat uns auch ernst genommen. Also es war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, naja, mal gucken, was da passiert, sondern die wollten auch. Also das war schon, hast du gemerkt, von beiden Seiten eine heiß geführte Partie.
Wir Reporter versuchen natürlich auch dann im Vorfeld solcher heißen Dinger vielleicht noch mehr hoch zu jazzen, als es vielleicht nötig ist. Hast du das Spiel mitgespielt oder hast gesagt, komm, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe?
Mal so, kam drauf an, auf welchem Fuß mich die Leute erwischt haben. Ich glaube, ich habe dem einen oder anderen Journalisten schon gesagt, lass mich in Ruhe. Aber wenn dann mal einer kam und hat den richtigen Knopf gedrückt, dann habe ich schon auch ein bisschen mitgemacht. Also ich war nicht ganz so stringent, wie man sich das vorstellt. Aber grundsätzlich ist es ja klar, wenn du da Öl ins Feuer gießt, das fällt dir nachher im Spiel auf die Füße, weil das natürlich eine Motivationshilfe für einen Kontrahenten ist. Und von daher versuchst du dich da eher ein bisschen zurückzuhalten.
Aber wenn ich nochmal drüber nachdenke, ne, diese Derbys, HSV gegen THW und andersrum, um die 2010er rum, was da für Charaktere rumliefen, ne? Und na klar, du gegen Alfred auf der Bank, HSV mit den Gilles-Brüdern, mit Duvignac ja noch auf deren Seite dann. Wahnsinn beim
Ja, und
THW.
jetzt beim THW, oh mein Jeher, Jicher, Palmerson. Da war damals noch Daniel Narcisse.
Ja, Wahnsinn.
Alm. Also, das war eine Riesentruppe beim THW, das muss man mal ganz klar sagen. Uiuiui, das war schon fast eine Weltauswahl. Und wir dagegen auch mit fast einer Weltauswahl.
Ja.
Also, ich würde mal sagen, zu der Zeit annähernd das Nonplusultra.
High Voltage. Und wenn wir mal so ein bisschen den Fokus richten, wie wir es versprochen haben, auf Ostwestfalen-Lippe, was hast du damals dann als Coach bekommen, wenn du mit dem Bus angereist bist, nach Minden, nach Nettelstedt, Lübbecke oder Lemgo?
Eine riesen Handballbegeisterung und du hast ganz genau gewusst, wenn es drum geht, im Spiel, dann wird die Halle so richtig aus den Sitzen kommen. Vorher waren sie eher so ein bisschen gemütlicher. In Minden hatten sie ja immer oder haben sie ja diesen Fanblock da an der Seite, der dann immer Rabatz macht. Aber wenn es dann drum ging, hast du gemerkt, jeder im Publikum hat Handballverstand und jeder weiß, jetzt gilt's. Und dann hast du als Gastmannschaft richtig Druck gekriegt. Ja, und es war immer schwer, weil Mannschaften aus Nettelstedt-Lübbecke oder Minden haben sich immer bis zur letzten Sekunde gewehrt und haben auch immer, so habe ich das zumindest im Kopf, überraschende positive Ergebnisse erreicht. Also da sind durchaus auch ja, vermeintlich größere Mannschaften gestolpert, die damit gar nicht gerechnet haben.
EWV Deutschland, ne? Das war auch echt
Das war Lemgo, richtig.
eine
Das war
Zeit.
Lemgo, genau. Auch über all
Wahnsinn.
die Jahre haben da so viele tolle Handballer gespielt. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen geguckt. Zum Beispiel Talan Duschebaev hat in Nettelstedt und in Minden gespielt. Der war
Irre.
Talan Duschebaev, einer der größten des internationalen Handballs, war 4 Jahre lang in Ostwestfalen-Lippe.
Ja, schon Ausdruck dessen, welche Bedeutung der Handball da hatte, was vielleicht auch für Kohle geflossen ist damals, ne, was da auch für eine Wirtschaftskraft dahinter steckte und auch dahinter steckt, schon auch ein Qualitätsmerkmal, dass da so jemand gespielt hat, ne?
Bogdan Venta hat in Nettelstedt gespielt.
Dann würde ich vorschlagen, Schwalbe, holen wir mal drei OWL-Originale rein in die Runde und fangen an mit Herbert Lübking, in Dankersen geboren. Und wenn es in den 60ern und 70ern schon die Wahl zum Welthandballer gegeben hätte, dann bin ich mir ganz sicher, da hätte er in Serie abgeräumt. Nils Torbrügge dazu, born in Bielefeld, auch OWL-Doppelagent für Minden und N. Lübbecke gespielt, seit 2022 Geschäftsführer bei GWD. Und Rolf Herrmann, in Lübbecke geboren, hat das Trikot von gleich allen drei großen Clubs getragen. Minden, TuS NL und Lemgo seit 2020 sportlicher Leiter des TuS. Hereinspaziert! Ja, wir freuen uns sehr, dass das OWL-Trio mit dabei ist. Und natürlich Ehre, wem Ehre gebührt. Erstmal holen wir Herbert mit rein, nachdem wir alle drei herzlich begrüßt haben. Nils, Rolf, Herbert, 8:30 Uhr haben wir. Bist du fit? Bist du bereit? Bist du Frühaufsteher und schon guter Laune?
Ich ja, also bin auf jeden Fall früh aufstehe. Ich war heute Morgen schon mit meinem Hund draußen und das muss jeden Morgen sowas schon um 6:30 passieren.
Aber im Laufe der Woche gibt es noch ein bisschen wichtigere Themen, als mit dem Hund Gassi zu gehen, nämlich das Mühlenkreis-Derby am Samstag. GWD hat Heimrecht, muss aber in Lübbecke spielen gegen den TuS NL, Herbert. Ist das immer noch für dich Pflichtprogramm? Wirst du in der Halle sein?
Ich bin auf jeden Fall in der Halle. Ich gucke mir auch die Spiele an von beiden Mannschaften. Wobei ich also in diesem Jahr sagen müssen, dieses Derby ist natürlich das ganz Entscheidende für beide Vereine. Die Dankersen oben, Nettelstedt unten. Also beide müssen gewinnen.
Ja, moin, moin,
Moin,
Herbert.
Martin.
Ist es nicht so, dass dann meistens der gewinnt, der unten drin steht bei solchen Derbys? Ich habe immer so die Erfahrung, dass die dann mit dem Messer in den Zähnen, ja, meistens das bessere Ende für sich haben.
Wir haben es ja beim ersten Spiel schon gesehen, insofern, wo Nettelstedt Heimspiel hatte, dass Dankersen auch der große Favorit war und dieses Spiel auch verloren hat.
Ja. Wenn man so auf die Tabelle schaut, wäre das natürlich für Nettelstedt-Lübbecke schon
Bitter,
sehr
ganz
wichtig.
bitter.
Ja, ganz
Ein
wichtig.
Punkt vom Abstiegsplatz, das ist also, da hat man generell mit dieser Mannschaft im Jahr nicht gerechnet.
Ja. Aber wenn man sich die Tabelle mal anschaut, das ist so eng dort. Da, wenn du da zweimal gewinnst, dann bist du ja schon wieder gefühlt im gesicherten Mittelfeld. Also die zweite Liga ist schon auch verrückt. Wenn du auch die Spiele anschaust, das ist schon alles sehr, sehr eng beieinander, oder? Da kann eigentlich jeder jeden schlagen.
Ja, also hier ist es in diesem Jahr so, dass nach meiner Meinung vom sechsten Platz bis unten, sagen wir jetzt mal konstant abgesehen, aber alle anderen Mannschaften können da vom sechsten Platz noch absteigen oder aber auch noch nach oben mit eingreifen.
Das muss man sich mal vorstellen. Da bist du heute Sechster oder Siebter und übermorgen hast das Abstiegsgespenst in der Kabine. Das ist schon hart.
Ihr habt schon die Situation unten skizziert. Der TuS jetzt mit zwei verlorenen direkten Duellen in der vergangenen Woche. Einmal gegen Essen und dann gegen Dormagen. Nur noch ein Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Und GWD mit einer etwas anderen Gefühlslage als Tabellenzweiter mit richtig guten Aufstiegschancen. 3 bzw. 5 Minuspunkte weniger als die Verfolger Balingen und Hüttenberg. Und dementsprechend nehmen wir jetzt mal die Chefs mit rein, Nils und Rolf. Zunächst mal an Rolf die Frage, welche Bedeutung hat das Spiel für euch? Nicht nur aus emotionaler, aber auch aus sportlicher Sicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, neben dem emotionalen Aspekt, der sicherlich immer bei den Derbys da ist, ist es natürlich nach dieser englischen Woche, die nicht gut gelaufen ist für uns, ein ganz, ganz wichtiges und entscheidendes Spiel. Und die Voraussetzungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Herbert hat es ja eben gerade schon beschrieben, wie die Ausgangssituation ist. Aber ja, wir müssen ja gewisse Anker finden und darin liegt vielleicht auch die Chance, dass wir im Moment ja oder uns die wenigsten etwas zutrauen. Aber wir müssen halt sehen und wissen halt auch aus der Historie, dass die Derbys ihre eigenen Gesetze haben und wir müssen halt sehen, dass wir irgendwie mit vielen Gesprächen unter der Woche, gutem Training, irgendwie diesen Turnaround schaffen. Und was gibt es da Schöneres, als das Derby da zum Anlass zu nehmen? Von daher bin ich noch optimistisch und freue mich auf den Samstag.
Und Nils, bei euch?
Ja gut, wir kommen natürlich aus einer anderen Situation. Haben die englischen Wochen vernünftig bespielt. Thema ist natürlich, und das weiß jeder, der das Derby A selbst gespielt hat oder das öfters auch schon im Management miterlebt hat, da ist die Tabelle egal. Derjenige, der das Spiel gewinnt, das ist meist vorher nicht absehbar. Oder man kann, jetzt können wir nachher über Bauchgefühle sprechen, welche Mannschaft das gerade mehr nötig hat. Wir wissen, dass wir ein Heimspiel haben, dass wir das Heimspiel gewinnen wollen. Da haben wir diese Saison erst einmal Punkte abgeben müssen und wollen natürlich den Platz da oben verteidigen. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass da, wie jede Mannschaft gerade, die da unten mit drinne steckt, natürlich der TuS gerade nochmal im Derby mit viel Emotionen kommen wird und alles in die Waagschale werfen kann, weil die Favoritenrolle, die können sie uns gerade schon berechtigt zuschieben. Aber genau damit müssen wir auftrumpfen. Wir müssen strukturiert spielen. Wir müssen, ne, das, was wir uns die letzten Wochen erarbeitet haben, ein bisschen mehr Substanz in unserem Spiel, das müssen wir aufs Spielfeld bringen und dann dürfen wir uns nicht überraschen lassen, wenn da viel Emotion von der anderen Seite kommt.
Also das Ding findet in Lübeck statt. Welche Rolle spielt das?
Für uns eigentlich denjenigen, dass wir noch kein Derby bisher verloren haben, was in der Kreissporthalle unser Heimspiel war. Letztes Jahr haben wir dort unser Heimspiel gewonnen. Jetzt muss Rolf schon schmunzeln vermutlich, dass er sich das hier anhören muss, aber es ist ein Heimspiel für uns und leider ist diese Halle ja schon etwas länger unsere Heimat mit absehbarem Ende. Aber nichtsdestotrotz, die Heimspiele, und die haben wir diese Saison wirklich größtenteils gewonnen. Und da gilt es auch, den TuS, egal wie jeden anderen Gegner, der da ist, zu schlagen. Und dementsprechend wissen wir, dass die Tribüne auch deutlich grüner ist als rot ist. Das ist natürlich auch nochmal so ein kleiner ich sag mal, Rippenschlag, wenn wir natürlich in Lübeck auch noch ein Derby gewinnen können und das zweite Mal als unser Heimspiel, dann ist das für uns in der Situation gerade angebracht, obwohl ich natürlich dem Plus schon sehr die Daumen drücke, dass sie auf jeden Fall die Klasse halten.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sind da wirklich tatsächlich 90% Mintner in der Halle?
Oder ja, also das ist tatsächlich so, dass der Kartenverkauf, dass wir da schon drauf geachtet haben, das hat letztes Jahr auch sehr vernünftig funktioniert, dass die Gästefans ihr Kontingent bekommen, dass der eine oder andere natürlich mit Lübecker Postleitzahl bei uns im Fanshop unterwegs war und da auch ein Ticket gekauft hat. Das ist so. Von daher ist es vielleicht ein 80-20. Aber am Ende, und das war auch letztes Jahr eine schöne Atmosphäre, war bei allen Spielen, die wir da haben oder gehabt haben, seitdem ich dabei bin, dass die Halle bis oben in Poppe voll ist. Es tropft von der Decke, die Stimmung ist gut und nach dem Spiel wird sich zwar nicht immer fair gratuliert unter den Fans, aber es passiert nichts. Ne? Dann wird natürlich noch ein Bierchen, jeder in seinem Lager und vor dem Spiel. Und das ist sicherlich immer das Schönste, wenn man schon merkt, das ist kein besonderes Spiel, weil auf einmal sind die Fans 2,5 Stunden vor Spielbeginn da und fangen an, draußen zu singen. Da bekomme ich immer noch als ehemaliger Spieler Gänsehaut, weil das war auch das liebste Spiel, was ich für GWD Minden bestritten habe und auch auf der Seite, als ich beim TuS gespielt habe, was ich da auch auf der Seite am liebsten gespielt habe.
Aber schon skurril, ne? Also du gehst in deine eigene Halle oder hast ein Spiel in deiner eigenen Halle und musst dich erstmal um Tickets bemühen oder das wird ein richtig enges Ding, ne? Dass du überhaupt ein Ticket bekommst.
Ja, ich hoffe, dass das jeder TuS-Fan weiß, aber davon gehe ich aus. Wir sind ja leider nicht das erste Mal jetzt da und haben das erste Derby da. Aber
kleine Anekdote dazu, also als wir letztes Jahr beim Derby reingekommen sind, fing das schon damit an, als wir durch den Sportlereingang gegangen sind, dass der Security-Dienst uns zurechtgewiesen hat, dass wir nur in bestimmte Bereiche dürfen. Also das ist schon sehr ungewohnt für uns.
Ja, das glaube ich. Über die Situation mit der Kamperhalle, Nils, kommen wir dann vielleicht später nochmal. Aber wenn es um die Rivalität geht zwischen diesen beiden Mannschaften, dann kann uns natürlich Herbert wunderbar weiterhelfen in der Vergangenheit. Also das muss man vielleicht dazu sagen. Nils und Rolf, die sitzen in einem Büro sozusagen an einem Rechner. Drückt ja schon noch aus, dass da sicherlich ja auch in vielen Bereichen kooperiert wird. Aber Herbert, damals zu deiner Zeit, so in den 60ern, 70ern, da war das nicht so lustig, ne, zwischen den beiden Vereinen?
Nein, es war damals sehr, sehr schwierig im Grunde genommen. Es war ja auch praktisch das erste Mal, dass so etwas damals passierte, dass von Dankers und jemand nach Nettelstedt zu so einem Verein ging. Und das war schon schlimm. Das war unter den Spielern sehr schlimm, jahrelang. Es hat sich Gott sei Dank gelegt in den Zeiten, dass ich zum Beispiel heute anschließend nach diesem Gespräch mit den Dankersen gemeinsames Frühstück habe und gestern im Grunde um das mit Nettelstedt. Also im Endeffekt ist alles heutzutage anders. Die Spieler verstehen sich. Sie sind auch nach dem Spiel zusammen. Das war früher nicht der Fall.
Also ihr trefft euch heute noch? Jetzt
ja,
gleich?
Wir treffen uns heute noch im Grunde genommen. Ich habe noch die Spieler, die du kennst, im Grunde genommen Fritz Spannhut und Hotti Bredemeier. Wir haben heute Morgen noch Frühstück um 9:30. Und na gut, da wird über diese Spiele natürlich auch gesprochen.
Oder sag bitte einen lieben Gruß, das, da wäre ja, ich ja gern dabei. Da gibt's, wenn Hotti dabei ist, da gibt es noch ein bisschen,
auch ein bisschen Mund, was Mund dazu, ne? Wenn immer ein lustiger Morgen ist das.
Ja, da gibt es noch ein paar gute Sprüche dazu, hundertprozentig. Ja. Wie ist so das Gefühl? Ich meine, im Prinzip bist du ja ursächlich dafür verantwortlich, dass es so das Derby gibt mit deinen Leistungen für beide Mannschaften, dass du sie auf so ein Niveau gehoben hast, dass das auch wirklich die Menschen interessiert. Und das ist doch schon was ganz Außergewöhnliches. Also du bist ja eigentlich der Derby-Erfinder, so ungefähr muss man sich das vorstellen, weil Minden war ja schon ein ganz großer Verein. Und als du dann nach Nettelstedt gegangen bist, dann wurde das auch ein großer Verein. Also das ist ja eine ganz, ganz komische Gefühlslage. Das ist ja praktisch dein Derby, oder?
Ja, aber es ist insofern heutzutage was anderes. Heute muss man davon ausgehen, es sind ja alles Profi-Handballer. Früher gab es das nicht und da musste jeder für sich selbst sorgen. Ich muss ganz klar sagen, in Dankersens dreht sich damals nur alleine um eine Arbeitsstelle, wo ich einen Vertrag haben wollte, dass ich nach meiner Laufbahn dementsprechend dort in der Firma bleiben würde. Das habe ich nicht bekommen insofern und dann habe ich deswegen den Verein gewechselt mit 30 Jahren und man muss sagen, im Endeffekt war es gut. Ich war bei der Firma anschließend 33 Jahre bis ins Rentenalter. Also im Endeffekt war für beide Seiten, das war sehr wahrscheinlich das Richtige. Danke, sind weiter auf der Erfolgsspur damals. Und wir mit Nettelstedt im Grunde von der Kreisklasse bis zur Bundesliga jedes Jahr aufgestiegen.
Und dabei ist so ein Derby rausgekommen.
Und da ist so ein Derby und das ist jedes Jahr im Endeffekt, wenn die beiden Mannschaften in der gleichen Klasse spielen, mal in der ersten Liga, dann wiederum in der zweiten Liga. Und jetzt ist es leider so, dass dieses Jahr nun eine von diesen beiden Mannschaften um den Abstieg kämpft und die andere Mannschaft um den Aufstieg. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant.
Darf ich noch kurz eins dazu anmerken zu deiner persönlichen Klasse? Du warst so ein herausragender Handballer. Du warst so outstanding. Man muss sich das mal vorstellen. Du bist zu einem Kreisligisten gegangen und jedes Jahr aufgestiegen. Ich habe kaum ein Spiel verloren, wenn ich das so
Wir
richtig.
haben in den ganzen Jahren bis wir aufgestiegen sind, im Grunde ein einziges Spiel verloren. Und man muss teilweise sagen, fast mit der gleichen Mannschaft. Wir haben natürlich hinterher, als es um Aufstieg zur Bundesliga ging, sind doch allerhand Spieler zu uns gekommen, die uns dann geholfen haben, diesen letzten Aufstieg auch noch zu schaffen.
Das ist nicht zu glauben. Ein Spiel verloren. Jens, stell dir das mal vor.
Ja, irre.
Das heißt,
Und
über Jahre, das ist ja nicht mal 3 Monate, das ist über Jahre
ich
musst du
muss
das
dazu
schaffen.
noch sagen, wir mussten auf diesem Weg zum Aufstieg gegen Dankersen in der Kreisklasse, gegen Dankersen drei kämpfen, dann gegen Dankersen zwei kämpfen und nachher spielen gegen Dankersen eins. Also das war schon schwierig. Und die Dankersen haben damals immer die stärksten Spieler in diese Mannschaft gesetzt, aber
Natürlich.
wir haben in Ellstedt kein Spiel verloren dann.
Das wollte ich gerade fragen. Die haben immer schön verstärkt. Da war
Ja.
Dankersen 3 auf einmal doppelt so stark wie davor und danach. Hundertprozentig.
Und vielleicht haben das aber nicht mehr alle auf dem Zettel, was der Herbert da alles sozusagen in seinen Trophäenschrank packen durfte. Zweimal Meister, dreimal Europacup-Sieger mit GWD auf dem Großfeld, muss man sagen. Ne? Damals spielte man im Sommer draußen auf dem Feld und im Winter in der Halle. 1970 war das dann der Wechsel nach Nettelstedt. 139 Länderspiele, Feldweltmeister 66, Olympiateilnehmer 72, Ehrenbürger der Stadt Minden. Also da kommt so einiges zusammen. An Nils und Rolf die Frage: Gibt es einen größeren Sportler so für euch in OWL als Herbert Lübking?
Also für mich nicht, wenn ich glaube, also ich merke ja auch in den Gesprächen im Umfeld bei uns immer wieder, der Name Herbert Lübking ist immer noch präsent und jeder hat Spaß daran, eine Anekdote zu erzählen, so aus der alten Zeit. Und daran siehst du, finde ich, welchen Stellenwert er hier in der Region hat. Und das ist schon bemerkenswert. Und ich wüsste keinen, der hier wirklich präsenter im Kreis ist, oder Nils?
Mir geht es auch so. Ich glaube, wir hatten immer auf beiden Seiten sicherlich Spieler, die da vielleicht auch mal ein Jahrzehnt geprägt haben, aber Herbert, der natürlich auch seinen Ursprung hier hat und immer noch hier lebt, das ist omnipräsent. Und zweimal im Jahr vor dem Derby, gerade auch wie in dieser Woche, da merkt man einfach, dass die Themen mehr werden. Die Presse auch häufig sicherlich immer noch Herbert anruft, weil er natürlich, ja, ich sag mal, Gründer dieses Derbys ist, aber auch so viele mit begleitet hat und am Ende ja auch immer noch für beide Mannschaften in den Hallen präsent ist, auch vor Ort ist. Und ja immer noch ein extrem hohes Wissen auch an Handball hat. Das ist ja nicht nur durch die Frühstückskreise, wird das auch ja von Woche zu Woche mehr. Aber das ist immer schön, wenn man ihn auch in der Halle trifft oder auf anderen Veranstaltungen hier in der Region.
Und Herbert, du hattest ja gesagt, das war ja wirklich schlimm in mancherlei Hinsicht, was die Rivalität anbelangt, auch unter den Spielern. Kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher mitnehmen, wie das war und was passiert ist möglicherweise auch?
Ich glaube, es ist hinfällig. Man sollte nicht mehr darüber sprechen. Wir haben uns in den letzten Jahren, würde ich sagen, so wieder sind zueinander gekommen, dass dieses große Theater, was 1970 war, was für die gesamte Familie natürlich eine Katastrophe war. Es war mit Morddrohung, mit Entführung, mit allem Möglichen 1970. Und ich muss sagen, heutzutage haben wir ein Bombenverhältnis. Ich habe dann hinterher, ging das los, praktisch in der Dankaser Traditionsmannschaft mitgespielt. Wir haben dann gegen Ansbach, gegen Solingen und so weiter Spiele gemacht, die ich mitgemacht habe in Berlin und so weiter für die Traditionsmannschaft von Dankersen. Also wir haben uns im Laufe der Jahre, muss ich sagen, wieder zueinander bewegt. Und man sieht das ja im Grunde genommen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir heute Frühstück mit Dankersen haben und gestern in Nettelstedt. Also insofern ist diese ganze Sache absolut erledigt.
Okay, das heißt, so verstehe ich das zumindest, das ist für dich abgehakt und möchtest du gar nicht mehr so detailliert drauf eingehen.
Nein, ganz und gar nicht. Im Grunde genommen, meine Frau hatte am meisten darunter zu leiden, insofern, weil sie von den anderen dementsprechend gemeidet wurde. Meine Frau ist jetzt 22 verstorben und ich glaube, dieses ganze Thema ist restlos erledigt.
Okay, völlig verständlich. Dann würde ich vorschlagen, könntest du uns vielleicht nochmal eine deutlich unterhaltsamere und schönere Geschichte erzählen. Und zwar war es ja so, dass ihr Meister 67 wurdet und Europacup-Sieger 68 und dann eine sensationelle Prämie, glaube ich, von eurem Präsidenten bekommen habt. Kannst du uns
Ja,
das nochmal
diese
schildern?
Prämie, die wir damals bekommen haben, das war finanziell. Wir haben eine Reise bekommen, insofern zu den Olympischen Spielen 1968 nach Mexiko. Das war also raus. Diese Reise hatte ich selbst damals mit Herrn Benz dementsprechend ausgehandelt für die Mannschaft. Und als kleines Geschenk muss ich noch sagen, ich hatte dann gesagt, es sind einige Spieler von uns, die sich für das Segeln interessieren. Das ist Acapulco. Worauf er natürlich gleich sagte, ach, Acapulco, sagt doch nicht im Grunde genommen, ihr wollt Segelwettbewerb sehen, ihr wollt ein paar Tage Urlaub machen. Ich gebe euch noch im Grunde genommen 4 Tage zusätzlich für Acapulco. Wir sind also nach den Olympischen Spielen noch 4 Tage in Acapulco gewesen und anschließend noch in New York und so weiter. Das war eine super Reise. Ich glaube, das ist wichtiger als im Grunde genommen heutzutage Geldprämien.
Das muss ich mal vorstellen, 1968. Also da war das mit der Reiserei nicht so selbstverständlich wie heute, lieber Jens. Da war, also das, wenn du das zu Hause erzählt hast, dass du nach Mexiko kommst und nach New York, das war schon, also was ganz Besonderes, wirklich. Wo wir gerade bei den großen Spielen sind, die du alle geliefert hast, ich habe da natürlich auch ein bisschen nachgeschaut. Die Feldhandballspiele, die gingen dann ja auch mal so 13, 14, 12, 11 und was weiß ich wie aus. Auch gegen Ansbach im Finale war die
Ja.
auch. Und dann liest man dann, dass du dann 8 Tore gemacht hast, 9 Tore. Das musst du dir mal vorstellen. Also du hast einen Schnitt auch in der Nationalmannschaft von knapp 6 Toren und damals fielen ja gar nicht so viele. Das war ja völlig irre. Herbert, wie hast du das gemacht? Das ist eine konkrete Frage. Wie geht sowas?
Naja, gut, insofern raus, ich muss sagen, ich habe, um überhaupt zum Handball zu kommen, im Grunde genommen, als Jugendlicher habe ich geturnt und Leichtathletik und Handball gemacht, als A-Jugendlicher hinterher in Leichtathletik und Handball gespielt. Also ich muss schon sagen, ich habe eigentlich viel, viel neben meinem Beruf im Endeffekt für den Sport getan. Und eine Sache muss ich noch dementsprechend erzählen. Die Mannschaft, die Feldweltmannschaft, die 1966 Weltmeister wurde, wir haben uns ja jedes Jahr getroffen bis vor 3 Jahren, bis dann schon einige Spieler verstorben waren. Wir haben uns mit den Frauen getroffen, waren immer 28 Teilnehmer bei diesem Treffen. Und wir haben es jetzt abgebrochen, weil wir jetzt am Schluss leider nur noch 6 Personen waren, die sich da treffen konnten, wobei dann 3 Spieler, die gar nicht mehr zu diesem Aufgebot gehörten, aber gerne dabei waren. Also es war eine tolle Sache mit der Feldmannschaft, mit der Hallenmannschaft haben wir leider so etwas nicht zusammenbekommen damals.
Aber das zeigt doch, dass Handball eine ganz besondere Sportart ist, die von Menschen betrieben wird, die da auch wirklich Interesse daran haben, sich in der Gemeinschaft wohlzufühlen und Spaß zu haben. Das sieht man doch ganz klar. Schönen Respekt.
Nils, was hat denn dein Mannschaftskapitän als Aufstiegsprämie ausgehandelt?
Keine Reise nach Mexiko. Wenn ich nämlich 20 Mal nach Mexiko und New York schicke, dann wird es ganz schön teuer, der Aufstieg.
Das glaube ich auch. Aber
Also,
sensationell, ne? Ich stelle mir das vor, in den 60ern, sagt er, das war der Präsident, Herbert, ne? Richtig? Habe ich
das
das?
war der Präsident. Ich darf da aber eine Sache noch zu sagen. Wir haben 1970 hatte ich auch eine Reise. Das war ja praktisch das letzte Endspiel, was ich dann für GWD gemacht habe. Da hatten wir auch eine Reise ausgehandelt nach Japan. Und diese Reise hat auch stattgefunden. Aber leider sind 2 Teilnehmer des Endspiels um die deutsche Meisterschaft, wo wir auch deutscher Meister wurden, Erwin Heuer und ich, durften diese Reise nicht mitmachen, weil wir den Verein gewechselt hatten dann in dem Winter. Und die Reise fand dann im nächsten Jahr statt, aber uns hat man natürlich dann nicht mehr zu eingeladen dann.
Das sind ja
Und die
Geschichten,
Mannschaft
das
hat eine
ist.
Reise gekriegt vom Präsidenten nach Japan dann.
Aber ja, Nils, ich kann dich beruhigen, das war damals auch für die Verhältnisse sehr, sehr teuer. Das war auch nicht so einfach. Da konntest du nicht einfach hingehen und sagen, hier mach mal eine Pauschalreise. Das war 1968 schwierig, 20 Mann nach Mexiko zu bekommen.
Und das war nicht nur die Reise, wir haben Eintrittskarten zu allen Veranstaltungen, Fußball-Endspiel, Leichtathletikveranstaltungen.
Boah.
Wir wollten Turnen dementsprechend sehen. Wir haben Rudern gesehen, wir haben Boxen gesehen, wir haben Radfahren. Wir haben alle möglichen interessanten Veranstaltungen gesehen. Die Karten konnten wir damals uns aussuchen und haben diese Karten dementsprechend auch bekommen.
Das heißt also, beruflich, wirtschaftlich, finanziell lief es beim Präsidenten damals ganz gut, oder?
Ich würde sagen, im Grunde genommen, ja, es muss ja dementsprechend. Vielleicht wird es heute in die Mannschaft gesteckt, da sie ja nun alles Profis sind. Insofern, damals war es so, muss ich ganz klar sagen, kein Spieler aus der Dangaser Mannschaft im Grunde hat auch nur eine D-Mark vom Verein erhalten, dementsprechend oder von irgendwelchen Sachen, sondern es ging nur um Arbeit. Und das ist heutzutage alles etwas anderes. Da müssen die Spieler vielleicht in der Zeit, wo sie aktiv sind, selbst mal dafür ein bisschen sorgen, dass sie so eine Reise machen können.
Obwohl nach der Saison geht's, Nils oder Rolf, ihr fliegt doch nach Mallorca, oder? Also wenn ihr die Mannschaft fliegt doch. Oder hat sich das jetzt auch geändert in den letzten Jahren? Es geht zwar nicht nach Mexiko, aber Mallorca ist doch drin, oder?
Es war traditionell immer so, aber ich weiß nicht, für uns ist das im Moment, wie du dir vorstellen kannst, in unserer Situation kein Thema. Und ich
Was?
habe zwar noch keiner von
Bei
den.
uns war das immer Thema. Also
Bei uns auch, aber
sobald
ich
es
sehe da jetzt
warm
keine
wurde, da konntest du dich gar nicht
Anknüpfung.
dagegen wehren.
Reise Mallorca wäre doch schön im Grunde. Der eine den Aufstieg und der eine den Nichtabstieg.
So
Wäre
sieht's
doch
aus.
hervorragend. Können beide Mannschaften
Also,
gemeinsam
Herbert,
mitfliegen.
wenn wir dich damit glücklich machen, und das weiß ich, dass wir das tun. Ich
Ja.
weiß, dass unsere Jungs so eine Fahrt immer planen nach der Saison. Jetzt habe ich natürlich auch das Trikot gegen das Hemd getauscht und distanziere mich davon immer. Martin, da
Ist
brauchst du gar
klar.
nicht so gucken. Ne? Aber ich war da durchaus als Spieler auch mal vertreten. Die Reisen sind nicht so groß und das machen die Mannschaften ja auch immer selbst. Die nehmen dann ihre Mannschaftskasse, wo sie das ganze Jahr einsparen und dann nach dem letzten Spiel geht's los.
Es
Das
ist ja auch ein schöner Abschluss. Man hat das ganze Jahr zusammen gekämpft, gelitten, Höhen und Tiefen gehabt. Und wenn du dann, glaube ich, 2, 3 Tage in dieser Truppe, im Idealfall, wenn du dich auch gut verstehst mit einer hohen Teilnehmeranzahl, dann nochmal das Ganze abschließen kannst, ist das, glaube ich, eine gute Sache.
Und jetzt die Abschlussfrage zu Mallorca. Cala Ratjada oder Ballermann?
Martin, so nah bin ich an meinen Jungs
Hör
nicht dran.
auf jetzt!
Ja gut, ich glaube, die haben immer Palma als Ziel. Also ich glaube, die nehmen
Ballermann.
den Ballermann. Ich glaube, der Flughafen
Ja,
Cala Ratjada ist denen zu weit. Die wollen maximal das Beste rausholen.
Ja, aber sie können sich da auch nicht mehr so bewegen, wie es früher der Fall war auf dem Ballermann. Die stehen auch unter Beobachtung da, ne?
Hundertprozentig, und es ist auch alles nicht mehr so frei und so ungezwungen. Da muss man, das ist alles ein bisschen regulierter, geht es da ab.
Müssen alle froh sein, wenn sie wieder mit nach Hause kommen.
Ja, genau.
Aber Cala Ratjada oder Ballermann ist ja eigentlich egal. Es geht ja eigentlich nur darum, die Saison zu analysieren und zu reflektieren,
Das
ne?
sieht man, dass du nie Handball gespielt hast. Das
Das
ist
stimmt
nicht
überhaupt nicht,
egal.
du.
Es
Das
ist
stimmt
nicht
überhaupt nicht, du
egal.
Hirsch.
Ja, aber da warst du doch nie am Ballermann oder Cala Ratjada. Das ist ein großer Unterschied, glaube mir. Das ist ein
Ey,
großer
jetzt arbeite ich schon seit 10 Jahren mit dem zusammen. Der hat immer noch nicht meine Ironie verstanden. Ey, das ist so
Unterschied. Hat er
schlecht
dich
von
dann noch nie
ihm.
mitgenommen auf so eine Reise, oder?
Aber vielleicht, um nochmal sportlich zu werden, Rolf, was waren so die Faktoren, die euch da in diesen Strudel reingebracht haben?
Ja, spielen ja immer viele Mosaiksteine mit rein. Also ich glaube, es war natürlich gegen Ende der letzten Saison war der kurzfristige Abgang von Finn Hangstein, der schon ein spielbestimmender Spieler bei uns war in der Saison davor. Der hat uns natürlich hart getroffen. Wir mussten ihn kompensieren, haben da Falkology aus Finnås verpflichten können, weil er einfach die Liga kennt. Aber es war natürlich die Rollenverteilung war in dieser Saison somit eine andere, weil er nun ja sehr spielbestimmt das Spiel an sich gerissen hat in der letzten Saison. Wir haben den Trainer wechseln müssen, weil unser Saisonstart nicht gut war. Martin, du weißt es auch, es herrscht dann viel Unruhe, viel Unsicherheit auch in so einer Phase und wir haben diesen Turnaround noch nicht geschafft, ne? Das andere ist, über die letzten Jahre, was die wirtschaftliche Situation angeht, ist das bei uns auch nicht mehr so, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch war. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und die Leistungsdichte wird einfach immer höher in dieser Liga. Es gibt ja auch
viele Mannschaften, die sich, sage ich mal, im oberen Drittel sehen. Und ja, das Bewusstsein ist immer noch so ein bisschen natürlich, dass der TuS Lübbecke in den vergangenen Jahren so der Klassenprimus in der zweiten Liga war. Und das ist halt nicht mehr so. Und damit müssen sich alle anfreunden. Das tut auch weh. Aber ihr habt es ja eben schon gesagt, also es trennen uns ein paar Punkte, um dort oben in einem vermeintlichen sicheren Mittelfeld zu stehen. Aber natürlich sind wir nicht zufrieden. Und wenn du dir aber die anderen Ergebnisse parallel anguckst, es gewinnen halt auch alle parallel da unten. Ne? Wir hatten jetzt eigentlich einen ganz guten Auftakt zur Rückserie mit 7-5 Punkten, mit Ausnahme des BAC-Spiels. Aber trotzdem schaffen wir es ja jetzt nicht durch so eine Ausrutscherwoche wie in dieser Saison und stehen dann im Endeffekt da, wo wir Ende Dezember schon wieder standen. Ne? Und das ist so ein Teufelskreis, in dem du drin bist. Darum sage ich, Martin, du kennst es vielleicht aus Erlangen. Ich glaube, die gehören da auch nicht hin. Aber wenn du einmal da unten stehst, ist es schwer. Es ist, die Leichtigkeit fehlt in so einer Situation. Der Druck wird vom Umfeld größer. Natürlich haben wir einen anderen Anspruch als das, wo wir da jetzt stehen. Und trotzdem müssen wir jetzt irgendwie einen Weg finden, da wieder rauszukommen.
Eine schwierige Situation. Wolf,
vielleicht darf ich da mal was zu sagen. Und zwar als Zuschauer, ich gucke mir die Spiele ja vom TuS Nettelstedt auch an. Ich muss einfach sagen, der Kader, nachdem Heini wiedergekommen ist, wo ich viel mehr von erwartet hatte, als er jetzt dementsprechend diese Saison jetzt gebracht hat. Aber die Mannschaft irgendwie passt überhaupt nicht zusammen. Also die, ich sehe gar nicht, dass der eine für den anderen mal was macht. Im Grunde in der Deckung, jeder steht auf seinem Posten, da bleibt stehen, da ist keine Bewegung drin. Das einzige Spiel, was bisher vom TuS Nettelstedt gut war, das war ausgerechnet das Spiel gegen Dankersen, was ihr gewonnen habt. Das war also absolut, also da habe ich gesagt, wenn sie so weiterspielen, können sie oben mitspielen. Und das hatte ich eigentlich auch in dieser Saison vom TuS eigentlich erwartet.
Ich finde, es täuscht so ein bisschen darüber hinweg, Herbert. Letztes Jahr war das Spielsystem, wie wir gespielt haben, war ähnlich. Allerdings hatten wir halt einen Ausnahmespieler wie Finn Hangstein in unseren Reihen, der natürlich über 200 Tore gemacht hat. Und das kaschiert das so ein bisschen. Aber ich gebe dir recht, was das Spielerische angeht, finde ich, haben wir auch in den letzten Jahren leider etwas abgebaut. Also der Ball läuft nicht flüssig. Das ist auch was, was ich kritisiert habe. Und trotzdem sage ich, ja, wir müssen einen Weg daraus finden. Ich weiß, das ist im Moment, glaube ich, für alle Seiten schwierig. Es herrscht da große Ratlosigkeit. Ich weiß, dass Piotr Dzibetski sehr viel analysiert, sehr viel investiert auch im Moment. Aber ich sage ja, so wie es ist, wenn du erstmal da stehst, dann fällt es auch nicht so leicht, diese Lockerheit zu haben, diesen Spielfluss vielleicht so reinzukriegen, wie man es sich wünscht. Und das ist was, das geht nur durch viel Training, harte Arbeit, weiter dran glauben. Und das ist einfach der Strohhalm, an dem wir uns jetzt hochziehen.
Schwalbe, du hast ja jetzt auch in Erlangen eine ähnliche Situation erlebt.
Ja, ich überlege gerade, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, wie das immer so ist, die Wahrheit liegt natürlich auch immer in der Mitte. Das ist zum einen natürlich auch die Erwartungshaltung, die immer auf solchen Mannschaften lastet. Das war jetzt so mein erster Gedanke, dass du natürlich bei Nettelstedt Lübbecke mit einer guten Mannschaft auch eine Erwartungshaltung wächst. Und wenn du der nachher nicht gerecht wirst, weil du auch, und ich bin da auch auf Herberts Seite, sagst, da muss mehr Bewegung rein, muss mehr Spielfluss rein. Rolf hat es jetzt auch gesagt. Es ist so, dass die Automatismen auch bei neu zusammengestellten Mannschaften halt manchmal nicht so funktionieren. Da ist der Ball halt ein bisschen langsam. Da muss halt der Mitspieler schauen. Erstmal eine Hundertstel oder eine Zehntelsekunde. Wo ist denn jetzt mein Mann? Wo spiele ich denn den Ball hin? Was bei eingespielten Mannschaften natürlich dann sehr schnell und sehr konsequent aussieht, sieht da immer so ein bisschen abgehackt aus. Und das bringt natürlich einen dazu, wenn da noch die Erfolgserlebnisse fehlen, bringt einen dazu, ein bisschen nachzudenken. Und dann wird die Schwere der Situation immer größer. Von daher, das eine ist, du musst das gnadenlos analysieren. Das macht dir Rolf, das habe ich gerade auch rausgehört. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, du brauchst so eine gewisse Leichtigkeit wieder. Es ist immer noch ein Mannschaftssport und du musst Spaß an dem haben, was du tust. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Das ist bei Minden jetzt da. Ich habe auch mit Aaron telefoniert. Aaron macht da übrigens einen Riesenjob in Minden. Kompliment. Und da ist natürlich jetzt die Mannschaft über die Erfolge gewachsen. Das war ja letztes Jahr auch noch nicht so der Fall, sondern ist jetzt passiert in den letzten Monaten. Und da muss man wieder hinkommen. Aber die Situation ist natürlich gefährlich. Und das hört man ja bei Rolf auch. Mein Ratschlag wäre, klar, gnadenlos analysieren, aber eine gewisse Leichtigkeit muss auch reinkommen.
Ja. Die müssen wir uns beibehalten, das ist definitiv so. Also das ist ja auch unser Job irgendwie drumherum, jetzt diese Leichtigkeit ein bisschen trotz allem Druck von außen, der zweifelsohne da ist, mit reinzubringen, weil ich glaube, es ist jetzt nicht das Richtige. Wir sind jetzt schon relativ am Boden und stehen mit dem Rücken zur Wand und gerade wir müssen das jetzt, glaube ich, vorleben, das wieder reinzukriegen. Das ist eine Riesenaufgabe. Die Mannschaft wird sich in der neuen Saison verändern, weil du musst natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt der Saison auch intern bewerten und analysieren, spielst du mit dieser Truppe weiter oder nicht? Und ihr wisst ja auch aus eigener Erfahrung, wenn du dann 7, 8 Abgänge zur Saison hast, die musst du jetzt auch bei Laune halten, dass die auch noch alles für dich investieren, ne? Und den Karren mit aus dem Dreck ziehen. Und das ist eine große Aufgabe und da arbeiten wir dran, suchen uns Mittel und Wege jetzt, wie wir das vermeintlich in die Köpfe reinkriegen, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig.
Ja, ja. Aber das mit vielen Abgängen und so, Entschuldigung, Jens, aber mit vielen Abgängen und so, das ist natürlich immer ein großes Problem. Ja, eine gewisse Stringenz braucht man. Ich weiß, es nicht ganz so einfach. Gerade in der heutigen Zeit. Es gibt ja doch viele wechselwillige Spieler, auch mal ganz schnell. Wenn es nicht so läuft, sind sie ja auch schnell weg. Das war früher sicherlich anders, wenn ich an meine Zeit beim HSV Handball zurückdenke. Ich habe wirklich über viele Jahre mit dem Stamm zusammenarbeiten dürfen. Und wir wurden dann eigentlich immer besser über die Zeit hinweg. Und das hat natürlich schon gut getan, da ein bisschen Vertrauen zu spüren. Und das ist natürlich zum Schluss das einzige Erfolgsrezept. Ja, lass ein bisschen länger spielen.
Ja. Nils, jetzt stand euch ja in der letzten Saison, in der vergangenen Saison als Bundesliga-Absteiger ja auch zeitweise echt das Wasser bis zum Hals. Ne? Rolf hat jetzt gerade skizziert, was seine Herangehensweise ist. Ne? Also vielleicht eher so ein bisschen den Druck rauszunehmen, eine Leichtigkeit zu versuchen, da reinzubringen, auch eben als sportlicher Leiter. Was hast du denn unternommen, was vielleicht Früchte getragen hat dann in der Situation?
Gut, vorweg schiebe ich mal einmal, dass man nicht unbedingt jede Situation gleich pari-pari setzen kann. Was haben wir gemacht? Ja, wir hatten leider auch einen Trainertausch dann zum Rückrundenstart. Aaron hat übernommen und das war dann unser Plan. Wir haben es wirklich auf die Einfachheiten runtergebrochen. Ne? Also wir haben wieder bei dem Basic-Spiel A gehabt. Wir waren damals als Absteiger auch mit einer wirklich neu zusammengewürfelten Mannschaft, auch mit unterschiedlichen Nationen in die Liga gestartet. Das war dann einfach so der Übergang, weil wir spät wussten, in welcher Liga wir sind und haben einfach die Ergebnisse nicht gehabt. Wir haben viele knappe Spiele verloren in der Hinrunde und am Ende war das Resultat aber nicht, dass wir uns da im Februar wiedergefunden haben, wo wir uns eigentlich auch sehen wollten und das Umfeld uns erwartet hat. Aaron hat das überragend gemacht, der hat wirklich bei den Basics wieder angefangen. Und das Spiel ganz, ganz einfach gemacht und den Jungs einfach gezeigt durch kleine Erfolgserlebnisse und einfaches Spiel, dass sie alle Handball spielen können. Ne? Und das ist so ein bisschen das Thema, was, glaube ich, auch Martin eben angesprochen hat, darüber den Spaß wieder zu bekommen. Und dann sind wir irgendwann in so einen Lauf gekommen, dass das Selbstbewusstsein auch wieder größer geworden ist, dass die Jungs Spaß hatten beim Training und haben dann aber auch relativ zeitnah, und da kann ich mich aber auch an Wochen erinnern, die wirklich gar keinen Spaß gemacht haben und nicht vergnügungssteuerpflichtig waren, weil da hatte man natürlich auf der einen Seite mal einen Spieler im Arm, auf der anderen Seite gab es eine deutliche Ansage. Am Ende sind wir rausgekommen und haben diese Saison dann zum Glück viele Spieler geholt, die zweite Liga kennen, die ein großes Potenzial besitzen, haben aber eigentlich auch zentrale Positionen getauscht. Aber wir haben das Gleiche wieder von Anfang an gemacht, im Sommer wirklich, ich sag mal, mit einem ganz einfachen Spiel gestartet, den Spielern den Freiraum gegeben, das weiterzuentwickeln. Und es hat sich gefügt auf dem Spielfeld und neben dem Spielfeld. Und wir haben diese Saison ja auch viele Spiele knapp gewonnen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, wenn man das analysiert. Aber wir haben halt am Ende der Saison, beziehungsweise bis zum heutigen Standpunkt, sieben Spiele, oder nicht komplett sieben Spiele, waren ein paar Unentschieden dabei, 14 Minuspunkte uns bisher erst eingefahren. Und das ist sicherlich eine Stärke, weil die Mannschaft Spaß hat. Die kommen gern zum Training. Wir haben inzwischen diese eigene Motivation. Wir wollen den zweiten Tabellenplatz verteidigen, koste es, was es wolle. Und das ist natürlich das Beste, wenn diese Mannschaft innerlich so lebt, dass sie sagen, das Ziel, was der Verein hat, das haben wir auch. Das haben wir auch mit Erfolgserlebnissen schon unterstreichen können. Und jetzt gilt es, das zu verteidigen. Das ist natürlich jetzt eine schönere Situation und man kommt zum Training, hat viele lachende Gesichter. Aber auch wir haben, ich denke an Januar, Februar zurück, wo wir einfach auch Ausfälle im Innenblock hatten, wo wir da jedes Mal, jede Woche neu eigentlich eine Zusammensetzung prüfen mussten. Und da sind wir wirklich heilfroh, dass wir da vernünftig durchgekommen sind. Haben aber eigentlich auch gesagt, ich weiß noch, das Spiel gegen den Bergischen HC zu Hause, wo wir wirklich über 55 Minuten eine tolle, tolle Leistung kämpferisch auf die Platte gezaubert haben und am Ende so ein bisschen die Körner ausgegangen sind, weil dann die Leistungen auf einige wenige nur verteilt waren. dass es bis jetzt auch keine perfekte Saison bei uns war. Und das wissen wir auch hier. Und genauso, wie gefährlich das noch wird. Also ich wünsche Rolf und dem TuS alles Glück der Welt ab Sonntag. Für den Samstag noch nicht, da brauchen wir dieses Spiel, damit wir ab dann weiter gucken können auf unsere Ziele, und dann soll der TuS genügend Punkte sammeln, dass er auf jeden Fall nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt. Das haben sie uns letztes Jahr auch gewünscht, das weiß ich auch aus den Gesprächen, die wir im Hintergrund geführt haben. Aber dieses Spiel Samstag, das wissen wir auch, dass das natürlich erstmal beäugt wird, dass eine extrem große Aufmerksamkeit drauf ist. Wer das Spiel gewinnt, der hat eine Woche Ruhe und gute Laune. Und vor allen Dingen auch das Umfeld sagt erstmal, das war das wichtigste Spiel im Jahr, davon gibt es zwei, wer das gewinnt, hat eine Woche, egal wo man steht, sind die Sorgen erstmal weg, und das kann natürlich für den TuS auch einen Push geben, das wollen wir natürlich versuchen zu vereiteln.
Gibt es denn eigentlich bei euch in den Vereinen zu diesem Derby auch von den Fans noch Aktionen, sowas Spezielles, was die so als Derby-Tradition haben? Das wäre noch so ein Ding, weil du gerade sagst, das ist ja schon ein außergewöhnliches Spiel.
Also ich glaube, das ist die letzten Jahre auch ein bisschen, weil unsere Fankultur sich verändert hat. Ich weiß noch, als ich selbst mit 18, 19 Jahren dieses Derby gespielt habe, das war das einzige Sport-1-Spiel damals. Also GWD hatte eine Fernsehübertragung im Jahr und das war das Derby, dass da wirklich auch die Fanlager, ich sag noch ein bisschen extremer waren, oberkörperfrei dann da irgendwelche Schlachtrufe gesungen haben. Die lassen sich immer noch was einfallen mit Plakaten oder auch mal mit dem Fanmarsch, hatten wir letztes Jahr auch. Was aber auch ganz klar ist, und wir spielen jetzt seit 2 Jahren in Lübeck fast, kein Lübecker bucht freiwillig ein Ticket bei uns. Also wir haben wirklich keinen, der uns zu unseren Spielen geht, weil er sagt, oh, der Gegner interessiert mich oder das gucke ich mir mal an. Das sind schon wirklich, das eine Fanlager ist grün und das andere rot. Und wir haben hier die Linie in Hille, würde ich schätzen, wo der eine Nachbar grün ist und der andere rot. Und dann fährt man zum Heimspiel da durch und man kommt aus der grünen Welt in die rote Welt. Das ist schon was Besonderes und was Spezielles und auch schön, wenn da dann die Halle ausverkauft ist. Und ich glaube, wir haben jetzt noch 150 Stehplätze. Die werden aber auch weg sein. Und das ist für die Handballregion hier, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Spiel und auch ein tolles Spiel.
Also ich glaube, ergänzend dazu, Martin, was du sagst, soweit ich weiß, plant unser Fanclub eine Planwagenfahrt vorweg.
So was, genau. Ja, geil. Das war so mein Gedanke,
genau. Genau, also die lassen sich tatsächlich immer was einfallen vor den Spielen und dann vor der Halle dann quasi endet dann das ganze Ding. Also das heißt, die werden schon dafür sorgen, dass sie vorweg gut auf Betriebstemperatur kommen.
So stelle ich mir das vor.
Ich habe Samstag noch nichts vor, aber jetzt, wo du gesagt hast, Planwagenfahrt, überlege ich wirklich.
Herbert, gab es sowas früher auch? Haben das die Fans früher gemacht, so spezielle?
Nein, früher war das böse, das war schlimmer. Im Grunde die Sprüche, die da praktisch auf den Zuschauerrängen waren, also ich will die nicht wiederholen, weil ich oft der Leidtragende war, wenn dann gesungen wurde, oben, mir tun die Augen wie, wenn ich Herbert Lübking sehe. Diese Sprüche kamen von Dankersen danach dem Wechsel. Und die Nettelstädter Zuschauer kamen dann mit den Retoursprüchen daraus. Also ich muss sagen, Gott sei Dank ist das nicht mehr der Fall. Und die Zuschauer, ich glaube schon, die meisten verstehen sich im Grunde hervorragend. Und es ist eigentlich eine tolle Atmosphäre, wenn man jetzt in die Halle geht. Und ich muss einfach sagen, im Grunde genommen, sie wollen halt beide gewinnen am Wochenende. Der Bessere soll gewinnen insofern. Und dann hinterher werden sie sich auch wieder vertragen.
Jetzt haben wir in OWL ja nicht nur grün und rot, wie es Rolf gerade so schön plakativ gesagt hat, sondern ja auch noch blau-weiß mit dem TBV Lemgo, Herbert. Was würdest du denn sagen aus der Betrachtung mit ein bisschen Distanz, was der TBV Minden und NL voraus hat, aktuell noch?
Ja gut, in eins, sie haben ja jetzt eine vernünftige Halle, wo sie praktisch ständig drin spielen, können anständig Zuschauer unterbringen. Und die Zusammensetzung dieses Kaders, was TBV Lemgo hat, da sie in der ersten Bundesliga sind, haben sie auch dementsprechend Sponsoren, selbst Sponsoren aus unserer Region, die dementsprechend den TBV mit unterstützen. Ich darf dazu noch sagen, dass ich ja der TBV Lemgo der dritte Verein war, wo ich war. Und haben mit TBV Lemgo, diesem Verein, insofern aus der, damals war es Ostwestfalenliga, im Grunde in die Oberliga und in die zweite Bundesliga gebracht. Und das im Grunde im ersten Jahr als Trainer nicht geschafft. aber im zweiten und dritten Jahr den Aufstieg geschafft und den Aufstieg in die zweite Bundesliga mit TVV Lemgo als Spielertrainer gemacht. Danach habe ich abgedankt und Hotti Bredemeyer hat den Verein übernommen. Und da sind sehr viele neue Spieler damals zum TVV Lemgo gekommen.
Ja, vielleicht noch mal einmal die Frage weitergegeben an Nils und Rolf, wo noch die Lücke ist zwischen den drei Vereinen.
Naja, erstmal waren wir anscheinend nicht clever genug, dass wir Herbert Lübking halten konnten. Also dem hätten wir jeden Job der Welt versprechen müssen, dass er den TuS nicht in die erste Liga führt und dass er den TVV Lemgo nicht in die erste Liga führt.
Ja, stimmt.
Gar nicht. Und dann hätten wir natürlich auch kein Ostwestfalen-Derby, noch kein Mühlenkreis-Derby. Ja, was Herbert schon gesagt hat, das eine ist die Infrastruktur, die Lipperlandhalle. Da ist sicherlich eine tolle Eventhalle mit einer wirklich guten Größe und auch einem tollen Zuschauerzuspruch, den der TVV Lemgo da einfach hat. Ich glaube, man muss noch ein bisschen länger in die Historie gucken. Ne? Also GWD um die 2000er Jahre, da waren wir ja auch woanders noch in der ersten Liga unterwegs. Auch Lemgo hat damals mit Heristo, ich sag mal, das war ja wirklich die halbe Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft, die da gespielt hat, deutscher Meister geworden. Da kann mich noch dran erinnern, da bin ich da ja als 14-jähriger Bub auf der Tribüne gewesen und habe mir da Autogramme von Blacky, von Markus Bauer, Daniel Stefan, wie sie alle hießen, geholt. Aber hatten dann auch sicherlich mal finanziellere Sorgen. Ne? Und was jetzt aber der Stand ist über viele, viele Jahre, und da muss man seinen Hut vorziehen, Flo Kermann und auch Jörg Zereike schaffen es jedes Jahr, ohne viele Wechsel einfach beständig einen Kader zusammen zu halten, ne? Spieler zu holen, auch zu transferieren aus der zweiten Liga oder aus der österreichischen Liga, die unter Flo Kermann wirklich tolle Entwicklungen machen, zu wirklich sehr, sehr guten Spielern reifen, ob das Karlsbogert ist, der dann nach Barcelona wechselt. Also da sieht man einfach, dass die das verstanden haben, da eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die Spieler wirklich auch besser macht und das viele Spieler inzwischen auch wissen. Sicherlich ist da die Wirtschaftlichkeit dann auch ein Thema, was da mitgewachsen ist. Und das machen sie mit einer Kontinuität jetzt über mehrere Jahre, dass sie eigentlich das Optimum aus der Mannschaft rausholen. Und das ist sicherlich, das muss man respektieren. Und auf dem Weg versucht sich jeder aufzumachen. Das funktioniert dieses Jahr bei GWD Minden ja auch ganz gut, aber am Ende, das ist es so. Ne? Wir sind auch ein Verein, der selbst mit ausbildet. Und auch das gehört hier bei GWD immer mit dazu. Wir müssen das halt besser machen, indem wir dann die Spiele halten und wie ein Herbert Lübking, der dann auch länger hier bleiben kann, beziehungsweise vielleicht auch mal wieder einen Weg zurückfindet und im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben, weil am Ende sind wir hier sehr eingeballt. Wir haben die rote Linie, wir haben noch eine blaue Linie. Also das ist ja schon drei Vereine, die in Ostwestfalen in der ersten und zweiten Liga spielt, diese Dichte, ich glaube, die gibt es nirgendwo anders in Deutschland und dementsprechend gibt es natürlich auch extrem viele Drittligisten hier in der Region und die ganze Region ist wirklich handballverrückt.
Ja, Nils hat ja schon eine Menge angesprochen. Also ich glaube auch, der Motor, Dreh- und Angelpunkt ist da Florian Kermann als Trainer sicherlich mit der Entwicklung. Ich habe ja nun selber 10 Jahre da gespielt und weiß, wie er arbeitet. Erst stand er neben mir als Spieler, später war er über längere Zeit noch mein Trainer. Das wirklich hervorragend, aber man muss halt auch sagen, in der Situation, in der sie sind, gelingt es dann halt auch, solche Spieler zu halten. Ne? Während hier in der Vergangenheit Juri Knorr auf vielleicht etwas kleinerem Niveau, wir haben auch Marek Nissen aus der A-Jugend aus Flensburg geholt. Er hat 4 Jahre lang bei uns gespielt und man sieht, dass er jetzt in Erlangen wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung nimmt. Dort, glaube ich, eine gute Rolle spielt, Martin, oder ich weiß nicht, wie
du. Ja, macht sehr gut. Guter Junge.
Genau. So, der ist halt sehr engagiert, aber da fehlen uns einfach in der jetzigen Phase auch aufgrund der Wirtschaftlichkeit, jetzt natürlich im Moment der sportlichen Situation, aber die war ja jetzt vor 2, 3 Jahren noch eine andere, fehlt uns da eine Perspektive aufzeigen zu können für solche Spieler. Ne? Rutger Tenfelde kam aus Ferndorf, hat sich bei uns durchgebissen gegen Tom Skroblin, der jahrelang hier wirklich die Tormaschine war auf links außen, ist jetzt weitergezogen. Also das ist dann für uns halt schwer. Also es gibt ja durchaus diese Spieler, die wir auch begleitet haben. Aber uns fehlt halt dann dieser nächste Step, den machen zu können. Und das ist eigentlich schade, weil, aber das ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja überall so. Letztendlich verstehe ich auch den Spieler, der das Maximum rausholen möchte, der versucht, ganz oben anzugreifen. Davon gibt es nicht mehr viele. Und die, die dieses Bewusstsein haben, die ziehen dann weiter.
Herbert hat es ja auch schon ziemlich am Anfang zum Thema gemacht. Heutzutage, das sind Profis. Und ich finde auch, ein Stück weit kann man das verstehen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn man diesen Schritt machen könnte und mal so ein paar Eckpfeiler halten kann. Und ich glaube, das ist bei Lemgo so das Entscheidende. Sie schaffen es immer wieder, da ein paar Eckpfeiler einzuziehen, ob es jetzt der Hutecek ist oder ob es davor Karlsbogart war und wie auch immer. Es gibt immer wieder Leute, die für den TBV stehen. Und was mir so in Erinnerung ist, wenn ich an den TBV denke, ist, sie kriegen manchmal richtig eine auf den Arsch, aber da zucken die noch nicht mal. Ja, man hat so manchmal den Eindruck, also es ist ja nicht so, dass sie immer nur gute Phasen haben, aber da sind die völlig entspannt. Auch wenn sie mal ein Spiel blöd verlieren oder hoch verlieren, da kommen wieder drei positive Ereignisse danach, mit denen du eigentlich gar nicht rechnest. Also das muss man schon sagen, da unglaubliche Stabilität, die Flo da in die Mannschaft reingetragen hat und dieser ganze Verein, das ist schon auf einem hohen Niveau.
Das machen sie halt in der Kommunikation auch gut. Ne? Sie tragen wenig nach außen, wenn es da mal Dampf gibt intern. Ne? So, das ist halt ganz gut. Und ich finde halt auch beeindruckend, sie lassen sich auch innerhalb der Spiele nicht aus der Ruhe bringen. Sie spielen halt ihren Stiefel weiter. Ne? Das ist halt schon wirklich eine Qualität.
Ja, es ist ja auch bei den unteren Vereinen so wie bei Dankersen und Nettelstedt, wenn sie wirklich mal einen guten Spieler haben, im Grunde genommen wie Dankersen zum Beispiel Knorr. Und was ich eigentlich für Nils in der letzten Saison gesagt hatte, dass der Schlurow, der nach Gummersbach gegangen ist, ein hervorragender Spieler, der unbedingt in Dankersen bleiben wollte und Dankersen finanziell ihn nicht halten konnte, im Grunde umgehen lassen musste. So ein Spieler muss man einfach dementsprechend über längere Jahre im Verein haben. Dann lohnt sich das, als wie nur eine Saison und der Spieler geht wieder weg, da hat man nichts
mehr. Und er ist zum Nationalspieler geworden,
Schlurow. Und er hat gut gespielt in das letzte Länderspiel.
Ja, wirklich. Also hat eine unglaubliche Dynamik. Und ich erinnere mich tatsächlich noch, da war ich Trainer bei den Rhein-Neckar-Löwen, da hat er sein erstes Spiel gemacht. Da kam er damals dazu, hat noch bei uns im Hotel gewohnt und hat sein erstes Spiel gemacht und war ein Schlags, aber unglaublich schnellkräftig, durchsetzungsfähig. Jetzt hat er auch noch körperlich ein bisschen zugelegt. Er ist jetzt kein Tier, nicht so wie Rolf Herrmann oder Nils Torbrücke, nicht solche Maschinen. Aber er ist auch ein guter, ist halt ein bisschen schneller als die zwei.
Jens, was gibt's denn da zu lachen? Der Mann ist vom Fach.
Ja, alles gut. Ich freue mich einfach nur mit euch. Nee, aber Herbert, man merkt wirklich, dass du ja wirklich wahrscheinlich jede Gelegenheit suchst und ergreifst, auch dann up-to-date zu bleiben, ne, im Handball. Also du guckst die Länderspiele dann offensichtlich auch ja, wenn gut, sie vielleicht
wenn man,
nicht...
Wenn man jetzt Gott sei Dank den Handballsender hat, kann man also das dementsprechend verfolgen. Leider ist es so, dass ich zwar diese Spiele alleine gucke dann zu Hause, aber auf jeden Fall im Grunde habe ich den Eindruck, manchmal, wenn ich da reinschreie, im Grunde, dass sie das in der Halle hören, dass sie dann hin und wieder was ändern. Dann, wenn ich da sehe, dass da welche schlafen beim Spiel im Endeffekt und wie viel Bälle vergeben werden, das ist also selbst für die zweite Liga ist das also nicht angebracht. Also bei Nettelstedt und bei Dankersen sind so viele Ballverluste, wie die in dieser Saison gehabt haben, ich glaube, da könnten so weit mit oben stehen.
Echt, dann wirst du fuchsig vom Fernseher, oder was? Dann wirst du richtig emotional, oder wie?
Ja, das muss ich schon sagen. Also ich beschäftige mich damit und ich kann das nicht verstehen, denn ich habe zum Beispiel in dieser Saison gesagt, bei Danker sind verschiedene Spieler sind farbenblind im Grunde genommen. Die verspielen immer den falschen Spieler an im Grunde genommen. Die haben sehr wahrscheinlich irgendwo keine Möglichkeit, die Farbe grün zu erkennen im Grunde genommen und spielen dann eben dementsprechend blau an, oder was?
Ja, Herbert, ich werde mal die Jungs zum Arzt, Augenarzt schicken und erstmal
schicken noch die Farben.
Nein, ich weiß, was du meinst. Das ist, dass da einfach auch manche Routinen, gerade zum Anfang der Saison, da waren zu viele technische Fehler da. Und am Ende bei der Schnelligkeit des Spiels heutzutage wird das natürlich meistens immer mit dem Gegentor direkt bestraft. Von daher nehme ich den Ratschlag zur Kenntnis und werde mich darum kümmern, dass wir das am Samstag so nicht erleben.
Und Rolf kann ich noch den Ratschlag geben, im Grunde die Mannschaft muss nicht, wenn sie den Ball kriegen, im Grunde genommen erst so lange in der zweiten Reihe spielen, bis der Schiedsrichter die Hand hebt und dann fangen sie mal an zu laufen. Vorher stehen die nur im Grunde genommen, spielen von links nach rechts, von rechts hin und her. Also da passiert überhaupt nichts. Und wenn der Schiedsrichter die Hand hebt, dann fangen sie an zu laufen und dann wissen sie nicht mehr, was sie mit dem Ball machen sollen. Leider.
Ja. Ist uns tatsächlich auch schon aufgefallen, hast du recht. Wir arbeiten dran.
Under Construction. Nils, nimm uns noch einmal bitte mit, wie es um die Kamperhalle bestellt ist, die ja immer noch saniert wird. Wann dürfte der wieder rein?
Also es konkretisiert sich gerade dahin, dass wir wirklich zum ersten Heimspiel in der neuen Saison in der Kamperhalle sein dürfen. Das letzte Datum, was ja verkündet wurde, bevor wir die Verschiebung hatten, war ja der 1. April. Also genau heute wäre eigentlich die Halleneröffnung geplant gewesen. Es war dann leider doch ein April-Scherz. Der Kreis Minden-Lübbecke ist aber gerade wirklich an Hochtouren da dran und ich merke auch, dass die Detailplanung wirklich weitergehen, ob das die eigene Kabine ist für die Spieler und solche Themen und dass man da sehr zuversichtlich ist, dass wir wirklich im September oder Ende August in der neuen Saison auch in der Kampferhalle wieder da sind. Ich glaube, dann gehört es auch dazu, dass wir mit Demut wieder aus Lübbecke gehen und auch bedanken, dass wir da unsere Heimat gefunden haben. Ich weiß, dass das auf der Seite von Tusan Lübbecke auch viel Koordinationsaufwand war, weil wir ja dann zwei Heimspiele jedes Wochenende eigentlich in Lübbecke hatten. Also dahin auch nochmal danke, Rolf. Aber am Ende haben wir das, glaube ich, ganz vernünftig gemeistert und sind auch froh über denjenigen, der einfach auch mit in die Kreissporthalle nach Lübbecke gekommen sind. Das sind zwar nur 30, 35 Minuten Autofahrt, je nachdem, wo man in Minden wohnt, aber selbstverständlich ist das nicht, dass wir da auch eine vernünftige Zuschauerzahl haben. Auch an unsere Partner, die den Weg dann über zwei Jahre mitbegleitet haben, wie zum Beispiel die Firma Harting oder alle anderen, die wir, glaube ich, heute auch nochmal erwähnen können, die uns ja auch hier zusammengeführt haben zur Promo des Heimspiels, was wir dann da haben. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich vergleiche das immer mit, wenn Schalke zwei Jahre auf Dortmund spielen würde.
Was dann okay, passiert. Das wird,
ja, das aber nichts anderes, nichts anderes machen wir ja gerade hier auf der Handball.
Ja,
ne?
Also
von daher sind wir ja schon noch demütig, dass wir diese zwei Jahre überbrücken konnten und dass wir uns sehr wohlfühlen, wenn wir wieder in Minden sind und der Anfahrtsweg für uns nicht mehr ganz so weit ist. Und das scheint tatsächlich zur neuen Saison da zu sein.
Ich habe echt viel gelernt und sage deswegen danke. Viel gelernt über OWL und die Handballbegeisterung. Und das war sehr beeindruckend, Herbert, zu merken, zu spüren, wie sehr dir dieser Handball, aber vor allen Dingen auch diese Vereine immer noch am Herzen liegen und was das für eine emotionale Bedeutung hat und hatte logischerweise. Von Schwalbe weiß ich ab sofort, dass er auch um 9 Uhr, 8.30 Uhr sich einigermaßen vernünftig artikulieren kann.
Auch mehr kannst du nicht erwarten von mir, das weißt du doch. Das war's Maximum. Aber ich möchte mich auch recht herzlich bedanken. Ich möchte mich bei euch allen dreien bedanken, aber natürlich auch ganz speziell, Herbert, bei dir. Wirklich eine große Ehre. Warst und bist und bleibst immer ein großes Vorbild, was du da auch alles auf die Beine gestellt hast und wie nah du da jetzt dran bist immer noch. Ich finde das echt beeindruckend und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Monaten, Jahren, vielleicht mal in der einen oder anderen Halle. Würde ich gern noch ein bisschen mich mit dir unterhalten. Das macht sehr, sehr viel Freude. An die anderen beiden, euch drücke ich die Daumen. Ja, beiden. Geht das? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich bin im Derby-Fieber.
Und stell mir vor, ich fahre mit dem Planwagen dahin.
Aber du musst dir gut überlegen, welche Trikotfarbe du dann in der Halle anziehst.
Ja, stimmt. Stimmt. Ich komme im TBV-Trikot.
Genau. Aber dafür haben wir genug Handball-Expertise im Kreis, dass dann jeder sagt, was der Jens Westen hat es immer noch nicht verstanden.
Ja, genau. Und das ist der klassische Jens Westen. Der kommt tatsächlich mit dem TBV-Lebengut-Trikot.
Alles Gute, Jemin. Hast du noch was, Nils?
Nein, ich wollte mich auch nur bedanken. Sicherlich auch
ja, Abend. Ja.
Vielen Dank. Wir freuen uns auch aufs Derby. Herbert, vielen Dank. Auch für dich, an dich, dass du hier heute mitgemacht hast. Und ich freue mich, das Ergebnis hören zu dürfen.
Ja, ich wünsche beiden Vereinen im Grunde genommen, beiden Vereinen an sich, leider geht das nicht. Und darum für Zuschauer im Grunde genommen ein hervorragendes, gutes Spiel, dass wenigstens die Zuschauer bei diesem Spiel zufrieden sind und der Bessere möge gewinnen.
Und jetzt kommt Herbert sogar noch pünktlich zu seiner Frühstücksrunde mit Hotti Bredemeier. Schöne Grüße.
Ja, auch da bitte liebe Grüße.
Ja, mache ich. Danke.
Alles Gute für euch.
War alles in Ordnung. Okay,
ciao.
Jo, bis dann.
Vielen lieben Dank, hat viel Freude bereitet.
Jo. Tschüss.
Also da steckte wirklich eine Menge drin, wie ich finde, Schwalbe. Und mir ist es wirklich nochmal bewusst geworden, was wir da für eine absolute Handballinstitution in unserer ersten Sieben hatten mit dem Herbert.
Also ich sage wirklich, ich bin damit aufgewachsen. Immer wieder hast du in Gesprächen mit Handballern gehört, der größte aller Zeiten, Herbert Lübking. Es gab keinen größeren. Über viele Jahre hinweg und auch mit diesen Daten, wenn man sich wirklich, kann auch nur jedem empfehlen, geht mal, googelt mal seinen Namen und was da für Daten dahinter stehen in der damaligen Zeit, wie viele Tore er gemacht hat, für was er stand, was da, stell dir mal vor, du steigst auf von der Kreisliga bis in die Bundesliga und verlierst in all den Jahren ein Spiel.
Ja.
Und es ist nicht so, es ist definitiv nicht so, dass damals weniger Handballbegeisterung herrschte, sondern viel, viel mehr Handballbegeisterung herrschte ja damals auch. Da waren ja teilweise bei den Feldhandballfinals waren ja 25.000 Zuschauer in den Stadien. Das war ja nicht, ja. Da hat ja ganz Deutschland zugeschaut. Also es nie, und er war so herausragend. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wirklich. Und wenn man das, wenn man ihn jetzt sieht und hört, also
81 Jahre,
jung,
ne?
Alt, absolut jung, jung, dynamisch, reflektiert. Ja. Das, also das ist schon eine Ehre. Also für mich persönlich gebe ich wirklich zu, war das heute eine Ehre, mit ihm zu sprechen.
Und super informiert, ne? Das hätte ich jetzt auch gar nicht so zu 100% vermutet, aber sowohl bei TUS NL im Thema, bei GWD, bei der Nationalmannschaft, also wirklich absolut beeindruckend.
Haben wir wieder was gelernt, wir zwei am
Frühjahr. Aber wirklich.
Auch, oder auch von den anderen beiden, haben wir schon gemerkt. Man hat es auch bei Nils und bei Rolf so ein bisschen rausgehört, dass es, also nicht ein bisschen, man hat es rausgehört, dass es was ganz Besonderes ist und dass da schon ganz schön Druck im Kessel ist am Samstag. Ja. Weil nicht nur Derby, das ist nicht nur Derby. Und ich wollte es vorhin noch so sagen, aber ich habe gedacht, ich fange mir eine Ohrwaschel ein. Ich wollte vorhin sagen, so ein Unentschieden wäre doch auch okay, oder? Für alle Beteiligten. Oh, weil, weil Minden würde dann oben dabei sein, bleiben und ich glaube, für Nettelstedt ist jeder Punkt da unten wichtig. Also ich hätte mich jetzt auf
so ein Verein mit so einem Namen, der eigentlich irgendwie Ambitionen hat aufzusteigen, ist denn Richtung Saisonende echt richtig dick drin im Abstiegskampf und das stelle ich mir halt wirklich schwer vor, dann die Köpfe frei zu kriegen und nicht zu verkrampfen, ne?
Also, Jens, ganz kurz, sie sind schon verkrampft. Also, das ist schon vorbei.
Ja, du hast recht.
Das ist jetzt da wirst du kein strahlendes Gesicht jetzt im Training sehen. Ja. Und wir sind doch alle lustig und fühlen uns wohl. Also, die Verkrampfung ist schon da. Du musst jetzt überlegen, wie kriegst du sie wieder raus? Das ist das Entscheidende.
Ja.
Ja, und das ist keine einfache Aufgabe. Und das ist natürlich am besten über ein Pünktchen im Derby. Weil das kann, also das ist ja schon, auch, das Schöne an der Sache ist ja, das darf man in allem Negativen, ist ja jetzt in der zweiten Liga das Schöne auch, dass du so viel auch Konkurrenz im Abstiegskampf oder Mitbewerber im Abstiegskampf oder wie man es auch mal ausdrücken will, hast, dass du mit zwei, drei, vier Pünktchen dann auch mehrere hinter dir lassen kannst. Also es geht dann ja auch wieder schnell in die andere Richtung. Ja. Das musst du natürlich schaffen.
Schafft Minden den Aufstieg und der TUS NL den Klassenerhalt. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir das endgültig wissen, aber wir sind auf jeden Fall schon mal heiß gemocht worden auf das, was da passiert am kommenden Samstag. Danke für euer Interesse. Danke, Schwalbe. Schöne Grüße. Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an unseren heutigen Partner, an die Harting Technologiegruppe. Das war die erste 7, Folge 33 mit dem Ausblick auf das Mühlenkreis-Derby Minden gegen den TUS NL. Schöne Grüße, alles Gute, bis bald.
Von mir auch alles Liebe und genießt die Zeit, freut euch aufs Derby.
Erste 7, ein Podcast der Erste 7 Medienberatung und Content Production.